Vicky, jagdliche Ausbildung, wichtiges Thema, oder?
Super wichtiges Thema und wir hatten heute einen grandiosen Gast, nämlich den René Greiner, den Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg.
Und wir hatten da ein echt spannendes Gespräch, wirklich mal von allen Seiten beleuchtet, jagdliche Ausbildung, was ist sinnvoll, muss ich was ändern und so weiter. Solltet ihr euch anhören.
Ja, und auch ein paar kleine Snippets aus unserer Vergangenheit sind auch dabei. Seid gespannt. In diesem Sinne, hört einfach rein und ganz viel Wettmannsheil.
Viel Spaß.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Horrido und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, auch von mir.
Das sogenannte grüne Abitur genießt übrigens einen besonderen Ruf. Gleichzeitig sehen wir immer mehr Jagdschulen, kompakte Kurse und Modelle, die versprechen, in wenigen Wochen zum Jagdschein zu führen. Zeit also, genauer hinzuschauen. Was braucht eine gute Ausbildung wirklich und wo liegen unsere Grenzen?
Wir alle erinnern uns, glaube ich, noch an die Zeit des Jagdscheins. Es gab wirklich viel Stoff, den wir lernen mussten. Wir haben aber auch Weggefährten kennengelernt, mit denen ich zum Beispiel nach über 26 Jahren immer noch Kontakt habe.
So oder so war das eine sehr intensive Zeit. Da mögen sich vielleicht einige fragen, ob wir nicht nur geprüft, sondern auch wirklich ausgebildet wurden.
Deshalb haben wir uns für das Thema Jagdausbildung im Fokus kompetente Unterstützung eingeladen. René Greiner, er lebt im Schwäbischen Wald und ist seit 2011 Jäger. Der Landschaftsökologe mit Schwerpunkt Wildtierökologie beschäftigt sich seit über 13 Jahren intensiv mit Niederwild und Agrarbiodiversität und ist heute Hauptgeschäftsführer des Landesjagdverbands Baden-Württemberg. Jagdlich schlägt sein Herz für Nieder- und Rotwild, begleitet von Rauhardackeldame Froni. Und musikalisch ist er dem Jagdhorn bis heute treu geblieben. René, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo René, wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Und wir beginnen natürlich wieder persönlich mit einer Frage. Wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Mein Cousin hat damals den Jagdschein gemacht. Damals noch ganz klassisch bei der Kreisjägervereinigung. Und während dem Vorbereitungskurs sind die auch immer wieder zu Drückjagden gegangen. Und da durfte ich dann schon mit und habe dann mit, ja, ich glaube 13, 14, so in die Jagd mal reinschnuppern dürfen. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Dann kamst du die ersten Jagdzeitschriften zum Durchlesen und dann bin ich hängen geblieben bei dem Thema.
Hat dich das Fieber gepackt, sagst du?
Ja, genau.
Was hat dich denn damals an der Jagd besonders fasziniert? Eher das Handwerk, die Natur oder das Gemeinschaftliche?
Also ich glaube, ich war schon immer sehr naturverbunden. Wir waren früher viel auch in den Bergen, im Urlaub und draußen unterwegs. Und ja, letztendlich eigentlich die Begeisterung für Wildtiere. Das stand eigentlich immer so im Vordergrund, dann natürlich klar auch, sag mal, ne, da hat man dann sein eigenes Fleisch und man ist da draußen. Also alles, was so auch mit Land- und Forstwirtschaft zu tun hatte, da hatte ich irgendwie einen Zugang zu. Ja, dann war das letztendlich was mit den Wildtieren, wo dann bis heute eigentlich geblieben ist, was dann auch letztendlich meinen Berufswahl entsprechend auch vorgezeichnet hat. Und ja, da habe ich mich in sehr vielem in der Jagd gefunden. Auch das Musikalische, was ich schon mitgebracht hatte, gab es da also auch noch. Also das hat alles gepasst.
Hast du vorher schon ein Instrument gespielt?
Ich habe mit 6 Jahren Waldhorn angefangen, dann klassische Musik gemacht. Und da war dann aber der Umstieg zum Jagdhorn, also zum Fürstblässhorn oder Parforshorn, dann nicht mehr allzu weit.
Nee, das ist dann nicht mehr so weit, das stimmt. Apropos Ausbildung aus heutiger Sicht, was war eigentlich rückblickend für dich der wichtigste Teil deiner eigenen Ausbildung?
Die Praxis tatsächlich. Also ich hatte das Glück, da muss ich ein bisschen ausholen, da müsst ihr euch dran gewöhnen, mich dann gerne wieder einfangen. Ich hatte mal für ein Pflegeheim, weil ich irgendwie eine Weihnachtskrippe, passt jetzt zur Zeit, eine Weihnachtskrippe gebaut. Und die Leitung von dem Pflegeheim, die denkt, ja, für was interessierst du dich denn so? Ne? Wir wollen dir was Gutes tun. Bezahlung war nicht möglich, ne? War noch jung. Dann habe ich gemeint, ja, ich interessiere mich für die Jagd. Und dann hat sie gemeint, oh, das ist aber praktisch. Wir haben eine Mitarbeiterin, deren Vater ist Jäger und der sucht jemand, der im Revier hilft. Und dann bin ich da also mit 16 hingekommen und dann durfte ich da hier 2 Jahre lang fleißig Hochsitz bauen, Zaun ausmähen, kirren und so weiter. Und bin dann so Stück für Stück eigentlich in die Jagd reingekommen und habe dann erst den Vorbereitungskurs gemacht. Genau. Im Vorbereitungskurs selber, auch bei der Kreisjägervereinigung damals, über ein Dreivierteljahr war es eigentlich immer wieder diese Praxis, also draußen sein, wenn wir samstags unterwegs waren, eine Exkursion gemacht hatten. Wir hatten da einen ganz tollen Ausbilder, wo es auch um das Thema Waldbau ging. Und tatsächlich war das dann ein Präsidiumsmitglied vom Landesjagdverband Baden-Württemberg. Den haben wir dieses Jahr verabschiedet in den Ruhestand. Und Das war so eine Verbindung, die hat es bis heute gehalten, von 2010 an. Und der hat mit so einer Begeisterung und Leidenschaft für das Thema referiert, dass das einfach auch angesteckt hat.
Das ist schön.
Ja, absolut. Was ist denn für dich, Praxis haben wir jetzt schon gehört, aber grundsätzlich der Kern einer guten Jagdausbildung, mal völlig unabhängig vom Format?
Ganz wichtig ist, glaube ich, dass die Leute eine Eigenmotivation haben, den Jagdschein zu erlangen. Also wir erleben das oftmals, dass Leute halt den Jagdschein machen, weil der Vater oder der Opa oder die Oma schon Jagdschein haben und dann wird man halt so hingetrieben und macht es so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein. Das funktioniert nicht. Also im besten Fall werden daraus Jagdscheininhaber oder Inhaberinnen, aber keine Jägerin oder Jäger. Das ist aber so das eine. Das zweite ist, was wir auch beim Landesjagdverband vor einigen Jahren schon ausgerufen haben, die Maxime eines wissensbasierten Wegs. Also in der Jagdausbildung, da geht's ja um Wissensvermittlung und da haben so gefühlte Wahrheiten oder ich sag's mal vorsichtig, Stammtischparolen aus meiner Sicht keinen Platz. Gerade wenn es um den Bereich Wildtierökologie geht oder auch Ballistik, Waffenkunde, auch das Thema Sicherheit, das sind alles Dinge, da gibt's ganz, ganz klare, abprüfbare Fakten. Und an die sollte man sich da auch halten. In der Wissensvermittlung, also in der Ausbildung, aber dann auch in der Abprüfung.
Wir reden ja auch immer ganz oft, ich vor allem gerne, vom grünen Abitur, weil ich glaube, so wie wir alle hier sitzen, haben wir lange eine Ausbildung hinter uns gehabt und vor allem auch elendig viel Wissen uns aneignen dürfen und müssen, weil ich bin ja auch aus einer Jägerfamilie, also ich komme ja auch aus einer Jägerfamilie, bei mir war das auch so, ich habe ehrlich gesagt gedacht, ach naja, gehst du hin, du hast ja schon so viel gelernt und du kennst das ja eigentlich schon, Pustekuchen würde ich mal sagen, weil das war am Ende, war das nämlich ganz schön viel. Jetzt ist der Begriff des grünen Abitur, ist der aus deiner Sicht überhaupt noch eine treffende Bezeichnung oder ist das so ein historischer Begriff?
Also aus meiner Sicht ist er nach wie vor zutreffend. Man sieht es vielleicht auch an der Diskrepanz, mit welcher Erwartung die Leute mittlerweile oftmals auch kommen und den Jagdschein versuchen. Also wir haben in Baden-Württemberg roundabout eine Durchfallquote von irgendwas zwischen 38 und knapp 40%.
Wow.
Das ist viel.
Ja. Das ist sehr
aber
viel,
ich sage mir halt auch, das ist die höchste waffenrechtliche Erlaubnis, die wir in Deutschland erlangen können. Die Leute dürfen legal eine Schusswaffe draußen führen in den Revieren und wir schießen da auf lebendes Wild.
Ja.
Da kann es nicht anspruchsvoll genug sein. Also es muss eine absolut faire Prüfung sein, das ist völlig klar. Es muss nachvollziehbar sein, was da auch abgeprüft wird. Es muss zur Ausbildung passen, es muss aufeinander abgestimmt sein. Aber das darf schon einen gewissen Anspruch haben. Also das sind wir, glaube ich, dem Jagdwesen selber schuldig, aber vor allem den Wildtieren, die wir da bewirtschaften.
Das finde ich aber auch, Carsten, oder?
Absolut. Also das, wie du es schon sagst, das ist eine große Verantwortung, die wir dann da haben, wenn wir unseren Jagdschein haben. Und es wäre schlecht, wenn wir den Jagdschein einfach so ziehen könnte. Das sehe ich auch so. Wo siehst du denn die größten Unterschiede zwischen Ausbildung in der Kreisjägerschaft und einer kommerziellen Jagdschule?
Ich bin durch und durch Diplomat. Also ich weiß gar nicht, ob ich
da nicht mehr sein. Ich bin jetzt gespannt.
Muss ja nicht mehr sein. Ja.
Ich glaube, man kann es gar nicht so arg trennen. Und ich hatte natürlich auch in der Vorbereitung mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ja, die Frage wird mit Sicherheit kommen. Da muss es jetzt bei der Kreisjägervereinigung der Dreivierteljahreskurs sein oder am besten noch der Jahreskurs mit Lehrprinz davor und so weiter. Oder ist der 3 Wochen, wie man so schön am Stammtisch sagt, Weichspülkurs. Ne? Einmal durch und gut ist. Ich glaube, es kommt immer auf die Person drauf an. Also Vicky, du hast gerade angesprochen, jemand kommt vielleicht aus einer Jägerfamilie, bringt da ganz, ganz viel mit und nimmt es quasi mit Muttermilch schon irgendwie alles auf.
Mhm.
Da kann es halt auch ein Kompaktkurs sein, weil also die bringen ganz viel Wissen mit, das wird dann nochmal intensiviert, in einem komprimierten Zeitraum abgeprüft, dann haben sie einen Jagdschein und dann geht ja das Lernen weiter, so wie bei jedem anderen auch. Sagen wir jetzt so eine Quereinsteigerin oder Quereinsteiger in den Mid-40er, 50ern, wo jetzt noch auf die Idee kommt, jetzt mache ich mal einen Jagdschein, weil ich möchte mir mein Fleisch selber besorgen. Davor BWL studiert, beide Eltern Akademiker aus dem urbanen Raum, noch nie was mit Jagd zu tun gehabt. Ob da 3 Wochen reichen, ich weiß es nicht.
Also unwahrscheinlich.
Genau. Und deshalb braucht es aber diese verschiedenen Formen. Und ob das dann eine kommerzielle Jagdschule ist, da ist ja erstmal nichts Negatives, um es vielleicht zu werten. mit dabei, also eine kommerzielle Jagdschule, da kenne ich sehr, sehr positive Beispiele, die hervorragende Jägerinnen und Jäger irgendwie produzieren. Und genauso gibt es aber auch Kreisjägervereinigungen, die das mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft machen. Da hat man vielleicht den Vorteil, dass man dann auch in der organisierten Jägerschaft gleich Anknüpfungspunkte bekommt. Also bei mir damals im Kurs war es so, da ging es dann auch um Brauchtum und dann hat also der Referent so seinen Jagdhund dabei gehabt und mal vorsichtig gefragt, wer traut sich denn da mal rein zu pushen? Und dann habe ich ja da ein bisschen gespielt, habe da schon, keine Ahnung, 15, 20 Jahre Waldhorn auf dem Buckel gehabt.
Das ist aber gemein, ey.
Ging das natürlich ganz gut. Und dann wird man gleich verhaftet zur nächsten Probe der Jagdhornbläser und schon hat man Kontakt. Klar. Genau, aber oftmals gibt es kommerzielle Jagdschulen, die bieten das auch. Das sind dann die Jagdschulleiter eben auch in der Jägerschaft aktiv vor Ort. Also möchte es ungern trennen, da gibt es für beides positive Beispiele.
Ich glaube auch, dass man das ganz gut kombinieren kann. Bei mir zum Beispiel war es so, ich habe in der Jagdschule gemacht, damals gab es noch wirklich wenige Jagdschulen, aber ich bin vorher ein komplettes Jahr in einem Revier mitgegangen, bevor ich mich überhaupt zur Jagdschule angemeldet habe. Und insofern, weil es war klar, also mir zumindest war das klar, dass in einem damals 6-Wochen-Kurs die Praxis nicht kommen kann. Das ist logisch. Und insofern habe ich mir vorher ein Revier gesucht und habe gesagt, ich würde gerne mal ein Jahr komplett mitgehen, von vorne bis hinten alles machen und mir das anschauen und habe mich erst dann angemeldet. Also so geht's auch.
Ich finde immer, das hat auch ein bisschen was vom Bulimie-Lernen.
Das
um das jetzt wohl. Mal ganz auf wirklich zugespitzt zu sagen, weil ich finde, so ein 3-Wochen-Kurs, klar, natürlich diese ganzen Beweggründe, warum man das überhaupt macht, die zählen natürlich, die gehen einher. Dann hast du den Background, der da noch dann auch als Grundlage gewertet werden muss. Und was ich aber auch finde, ist, ich glaube, das liegt am Ende nicht an diesem 3-Wochen-Kurs, sondern an der Tatsache, ob überhaupt jemand in der Lage ist, dich an die Hand zu nehmen.
Ja.
Wenn du einen guten 3-Wochen-Kurs machst, ich meine, wenn wir daran denken, vor wie viel 20 Jahren hatten wir wie viele Jagdschulen? Das waren zählbar an 2 Händen, ja, wenn überhaupt.
Höchstens.
Und mittlerweile sprießen die aus dem Boden. Was ich ja auch nachvollziehen kann, ist ja auch Angebot und Nachfrage. Ist ja eine ganz logische Nummer. Nur auf der anderen Seite ist es halt auch so, haben wir überhaupt die Kapazitäten, die ganzen Jagdschülerinnen und Schüler wirklich auch an die Hand zu nehmen? Das ist, glaube ich, so dieses kritische Medium, was wir auch auf jeden Fall betrachten müssen in der Hinsicht.
Das ist das eine, aber zur Wahrheit gehört dann auch, die müssen sich auch an die Hand nehmen lassen. Also das muss man jetzt auch mal sagen, ne? Ich glaube, da hat auch schon jeder seine Erfahrungen gemacht.
Ja, das stimmt auch. Oh wei. Jetzt ist das aber auch eine gute Einleitung, denn die jagdliche Haltung an sich, glaubst du eigentlich, Ethik und Verantwortungsbewusstsein, kann man das wirklich erstmal in 3 Wochen vermitteln? Und wenn ja, wie geht das? Oder ist das wirklich auch davon abhängig, dass man halt wirklich diesen Hintergrund schon hat?
Also ich glaube, man kann, das klingt jetzt sehr pathetisch, man kann einen Samen pflanzen. In 3 Wochen, der dann vielleicht mal aufgeht. Ja. Soll heißen, also in 3 Wochen kann ich jetzt nicht irgendwie eine komplette Moralvorstellung und Jagdethik irgendwie vermitteln, wie wir da mit umgehen. Aber ich kann schon in der Ausbildung sehr klar sagen, eine bekannte Jagdzeitschrift, die hat immer den Slogan Respekt vor dem Wilden. Also je nachdem, wie man über Wildtiere spricht, damit kann ich schon verdammt viel ausdrücken und auch an Wert vermitteln. Und das kann ich auch in 3 Wochen hinbekommen. Wenn ich das in 3 Wochen nicht schaffe, dann schaffe ich es in 4 Wochen oder in 9 Monaten dann auch nicht mehr. Also den Respekt gegenüber dem Wild und auch gegenüber anderen Akteursgruppen, das bekomme ich in 3 Wochen schon vermittelt. Kritisch wird es dann, wenn die Leute in die Praxis kommen, in Reviere kommen und einen Anschluss dort finden. Und da liegt es an uns als Jägerschaft, dass das, was da so als Same gepflanzt wurde oder was die so mit auf den Weg bekommen haben, dass die das auch in der Praxis sehen. Ja, also ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie so ein bisschen in seinem Umfeld schauen, wie spreche ich über Wild, wie verhalte ich mich, wie gewissenhaft gehe ich dann auch Dingen nach, wenn mal was nicht so gut geklappt hat und so weiter. Also das sind alles solche Punkte, wo dann hoffentlich Jungjägerinnen und Jäger das dann auch in der Praxis wieder finden können.
Ich bin ja so ein kleiner Brauchtumsfanatiker. Wer mich kennt, der weiß das, ne, Carsten?
Hab's noch nie gehört.
Unter anderem auch ist für mich total wichtig die jagdliche Fachsprache. Mein Vater hat mir das beigebracht, der hat immer gesagt, unsere Fachsprache ist die älteste Fachsprache, die es gibt. Und ich finde, wenn man sich vorher damit mal auseinandergesetzt hat, unabhängig von den altbekannten Sachen wie, was ist ein Löffel, was ist ein Teller,
klar,
sondern wirklich auch dieses, Das sind Sauen oder es ist Schwarzwild, aber es sind keine Schweine. Das ist jetzt zum Beispiel mal als... Aber ich finde, diese jagdliche Fachsprache, damit kann man sich ja auch vorher schon auseinandersetzen. Das muss man ja nicht erst in der Jagdschule lernen. Und spätestens danach, finde ich, ist das essentiell im Umgang zwischen uns Jägerinnen und Jägern, dass man dann auch die Fachtermini benutzt.
Das ist aber ein ganz entscheidender Punkt im Umgang zwischen uns Jägerinnen und Jäger. Ich schimpfe mich ja auch noch Pressesprecher beim Landesjagdverband. Und wir unterscheiden da dann immer, wenn wir nach außen kommunizieren, wenn ich da mit einer weitgerechten Sprache, mit der Jägersprache unterwegs bin, dann produziere ich viele Fragezeichen oftmals bei der nicht jagenden Bevölkerung. Da muss ich ein bisschen differenzieren, aber da kann ich auch damit spielen.
Ja.
Weil da kann ich dann eben auch die Begriffe erklären, habe dann einen interessanten Aufhänger. Es gibt ja ganz viele Querverweise auch so zu unserer Alltagssprache. Ne? Und dann kann man es auch wieder interessant gestalten. Letztendlich aber, das ist so ein bisschen fast despektierlich gemeint mit diesem Brauchtum. Also ich bin da völlig bei dir, mir geht's eigentlich auch so, weil ich finde, wir sind doch auch immer so auf der Suche nach dem Wert der Jagd an sich. Also ne, das eine ist ja so ein bisschen die Dienstleistung für Land- und Forstwirtschaft. Wenn wir das nur noch machen, dann schießt man halt ein paar Rehe und ein paar Wildschweine oder Sauen oder Schweine. Jagd hat ja aber auch einen Eigenwert und dazu gehört eben auch, dass wir es als Handwerk begreifen und ein Handwerk hat auch eine eigene Sprache und da gehört es untrennbar mit dazu.
Sag mal, jetzt gibt's ja Jagdscheinkurse in allen Formen, die man sich inzwischen nur vorstellen kann. Gibt's aus deiner Sicht eine Mindestdauer, unter der eine Jagdausbildung überhaupt nicht seriös sein kann?
Also unter den bekannten 3-Wochen-Blockkursen geht's meines Erachtens gar nicht. Weil dann kommen ja sofort die Begriffe, was vorher schon gefallen ist, Polemie lernen und so weiter. Also das funktioniert nicht. Wenn ich mir denke, bei uns irgendwie in der Jägerprüfungsordnung schaue ich rein, dann sind es 130 Stunden als Pflicht zuzüglich Übungsschießen und eine maximale Zahl pro Tag von 10 Stunden. Also das kriege ich dann irgendwann auch nicht mehr rein von der Stundenanzahl sinnvoll unter.
Wie sieht denn das eigentlich bei dir aus? Kannst du dich noch an deine Ausbildung erinnern? Aktiv in Gedanken, auch an deine Ausbilder?
Ich hatte damals das Glück, ich saß irgendwie in der ersten Reihe, frag mich nicht warum, bin ja eigentlich nicht so in der ersten Reihe. Eigentlich schon. Naja, auf jeden Fall kam da gleich am Anfang zum Kurs eine Redakteurin von einer lokalen Zeitung, hat gesagt, sie würde gern 2 begleiten von uns. Und da hatte ich dann das Große losgezogen und deswegen gibt es bei mir vom Vorbereitungskurs einer Jungjägerausbildung so eine Zeitungsserie. Und da war das natürlich sehr intensiv und war immer...
Oh. Hallo.
Das Thema und dementsprechend da ist es noch alles sehr, sehr präsent.
Achso, okay. Ich kann mich nämlich auch noch an meine Ausbilder erinnern. Unter anderem hatten wir einen Tierarzt. Ich saß übrigens auch in der ersten Reihe. Ich war mit einer Freundin, wir waren die einzigen Mädels. Wir waren 25 Leute. Also es war wirklich so klischee-mäßig, wie man sich das vorstellt. Und unser Tierarzt hat unter anderem gerne mit seinem Zollstock auf dem damals Polylux, mittlerweile Overhead-Projektor, wenn irgendjemand mal versucht hat, so 2 Sekunden die Augen zuzumachen, draufzuschlagen und hat unter anderem auch mal eine Fliege da auf dem Ding zerdeppert.
Schön.
Die Frage ist, auf die ich jetzt hinaus wollte, ist es mittlerweile so, dass vielleicht auch gewisse pädagogische Grundsätze an unsere Ausbilder weitergegeben werden? Oder ist das immer noch Stand der Dinge, dass die Leute das gerne machen, weil sie es aus freiwilligem Dienst oder Gusto machen?
Im Idealfall beides. Also wir brauchen motivierte Leute, die da richtig Bock drauf haben. Diejenigen, die dann aber die Ausbildung verantworten, die müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass es einfach auch zeitgemäß erfolgt und auch nach didaktischen Prinzipien, die einfach angemessen sind. Also wer, glaube ich, im 21. Jahrhundert noch Frontalunterricht komplett durchzieht und sagt, hier, bitteschön, ist der dicke Schinken, da ist das Skript und dann PowerPoint-Karaoke macht, der hat das nicht verstanden. Naja, ne, schön vorlesen, möglichst viel Text irgendwie. Und also ich glaube, es braucht einen großen Praxisbezug und es braucht halt Leute, die auch mit ein bisschen neuen Ansätzen das Wissen vermitteln.
Ja, mein Ausbilder damals bei der Wildtierkunde, der ist Förster gewesen, ist mittlerweile im Ruhestand und der hat vorne dann da gestanden und hat dann natürlich, als es um das Dammwild ging und um die Brunftzeit, das hört sich ja an, als ob man rülpst. Und das hat er dann gesagt, ja, da müssen die Mädels jetzt mal weghören. Und dann hat er da so einen vom Besten gegeben. Nur mal so als Background. Also es gibt so Dinge, an die man sich halt einfach erinnert, die haben sich so eingebrannt. Aber er erinnert sich auch noch an uns, also an mich. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist.
Aber das ist immer lustig. Wir hatten damals einen Ausbilder im Jagdrecht, der war Richter.
Oh.
Und er hat immer gesagt, so, das ist das, was wir jetzt hier lernen. Und übersetzt in die Praxis heißt das Folgendes.
Man merkt, es ist schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben, Carsten. Ich glaube, das macht man heute gar nicht mehr so.
Das stimmt wohl. Was glaubst du denn? Reicht die Ausbildung alleine aus oder brauchst noch eine stärkere soziale Kontrolle, Mentoring nach der Prüfung?
Also ich glaube, eine Ausbildung und die Prüfung alleine machen noch keinen Jäger oder keine Jägerin. Manche kommen ja gerade so durch die Prüfung durch, manche meistern das mit Bravour und haben dann vielleicht noch irgendwie einen Job im Background, wo sie irgendwie so im jagdlichen Bereich auch unterwegs sind oder ja. im ländlichen Kontext. Das macht natürlich auch nochmal was aus. Also wenn ich jetzt halt Forstwirtschaft studiere oder gelernter Forstwirt bin oder aus der Landwirtschaft komme, da habe ich einen ganz anderen Zugang zur Jagd. Ne?
Klar.
Aber das reicht nicht alleine aus. Also ich glaube, es braucht einfach Leute, die einen an die Hand nehmen und die einem dann so Stück für Stück da eine Hilfestellung geben, auch beim Aufbrechen. Das ist immer so der Klassiker, ne? Man macht das dann irgendwie während der Rückjagdsaison als angehender Jungjäger so ein paar Mal unter den kritischen Augen von 10, 15, 20 Altjägern, die da mal ganz genau hinschauen.
Die alles besser wissen.
Ob dann das weiße Hemd noch rote Schweißspritzer kriegt. Nein, also das sind immer die Geschichten von früher. Aber also das macht man halt da ein paar Mal und dann erlege ich irgendwie ein erstes Stück und dann soll ich das aufbrechen und dann stehe ich da. Boah.
Ja.
Und da jemanden zu haben, der ihn in aller Ruhe da durchführt, aber auch selber machen lässt und Erfahrungen machen lässt, ich glaube, das ist ganz entscheidend.
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich so ein Ding. Ich meine, wie sollen es Jungjäger lernen, wenn man sie nicht machen lässt? Das ist ja der Punkt. Und wenn man sie machen lässt, dann ist auch völlig klar, dass das nicht perfekt ist am Anfang. Aber man muss sie eben auch machen lassen.
Bei uns war das damals, ich weiß nicht, Carsten, wie es bei dir war, bei wir waren 25 Leute, ich habe es vorhin schon gesagt, und wir hatten ein Reh. Und dann haben wir da zu 25. Ja, um dieses uns, Reh gestanden.
Genau, war bei uns auch so. Angefasst hat das keiner.
Genau.
Und dann gesagt, ja, also ich hätte dann jetzt das letzte Jahr schon diverse aufgebrochen, weil ich bin ja schon ein Jahr mitgegangen.
Ja, ich glaube, das war auch damals schon nicht so ganz so einfach, wenn man nicht so einen Hintergrund hatte. Oder bei uns war das ja auch so, mein Opa war halt auch Jäger und dann bist du halt mit dem Opa rausgegangen und dann hast du halt das erste Mal das Messer in der Hand gehabt. Und dann ging das halt alles ein bisschen anders.
Ich das glaube, stimmt wohl.
Aber wir hatten halt auch Leute, die auch gar keinen Hintergrund hatten. Und da hast du das zum Beispiel auch total gemerkt, dass selbst diese 9 Monate, die wir da gemeinsam verbracht haben, eben nicht immer ausreichend waren für alles das, was da auch in den 9 Monaten auf die Leute zugerollt ist.
Klar.
Ne? Muss man halt diesen dicken Schinken vor und nach der Jägerprüfung, den hat jeder auf dem Tisch gehabt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kritzeleien da mittlerweile dann drinne waren nach den 9 Monaten und was wichtig war und wie viele Eselsohren. Aber abgesehen davon, diese gerade auch aus wissenschaftlicher Sicht so betrachtet, Bildungsforschung bedeutet ja im Endeffekt auch dieses nachhaltige Lernen, diese Zeit, die man investiert, Wiederholung, soziale Einbettung. Hast du eigentlich das Gefühl, dass diese heutigen Ausbildungsmodelle das wirklich auch widerspiegeln, René?
Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also wir machen bei uns im Land regelmäßig Ausbilderfortbildungen, also nicht nur die Prüfer werden geschult und ausgebildet, wie man auch prüft, also eine mündlich praktische Prüfung kann halt auch von bis ablaufen, je nachdem wie ich eine Frage stelle, haben es die Leute einfacher, ihr Wissen abrufen zu können, eine entsprechende Antwort zu geben oder ich verleite sie auf eine falsche Fährte, also da ist man dran, aber auch bei den Ausbildern geht es darum, dass man die eben schult und denen das mit auf den Weg gibt, wie man ausbildet, wie man Wissen vermittelt, dass es auch entsprechend einfach nachhaltig hängen bleibt bei den Leuten.
War das bei dir so, dass deine Ausbilder auch deine Prüfer waren?
Nee. Also das geht.
Ne? Bei dir, Carsten, auch nicht. Nee, ne?
Das war strikt getrennt.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, wie bei euch die Ausbildung teilweise abläuft und auf was ihr da den Fokus legt. Glaubst du denn generell, mal über Deutschland gesprochen, ist die aktuelle Prüfungsstruktur eher auf Bestehen oder auf Befähigung ausgelegt? Jetzt mal unabhängig von Kreisjägerschaft, Jagdschule generell, einfach so im Schnitt.
Boah, komplexe Frage. Also ich komme ja schon ein bisschen in Deutschland rum und habe auch Kontakt zu anderen Verbänden.
Dachte ich mir.
Bringt der Job so mit sich. Wobei ich, was das Thema Jagdausbildung oder auch Prüfung angeht, eben, ja klar, sehr stark für Baden-Württemberg sprechen kann.
Mhm.
Und das sehen wir schon, dass ich glaube auch, dass das Klientel sich ein Stück weit verändert hat. Also wir sehen das an den Zahlen. Wir hatten über Corona und auch ja dann so nach der Pandemie noch einen ganz klaren Peak bei den Vorbereitungskursen, bei den Jägerprüfungen. weiß nicht, ob es den Leuten langweilig war oder ob man sich aufs Wesentliche besonnen hat. Auf jeden Fall wollten irgendwie auf einmal alle einen Jagdschein machen und wir haben im Schnitt irgendwie 1000, 1500 Prüflinge mehr gehabt pro Jahr.
Boah.
Und gleichzeitig sind da dann aber auch viele Leute gekommen, naja, die kommen da mit einem gewissen Anspruch. Und das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ich zahle für was, also möchte ich das auch. Jetzt nehme ich da ein paar tausend Euro in die Hand für den Vorbereitungskurs, muss noch eine Prüfungsgebühr entrichten und so weiter. Also dann soll ich aber auch bitte mal bestehen.
Ja.
Dass man da einen großen Eigenanteil hat. Und das sehen wir an den Durchfallquoten. Also der Überzeugungstäter oder Überzeugungstäterin, wo da mit viel Vorwissen und mit ganz viel Leidenschaft als Quereinsteigerin reinkommt, die hat es nach wie vor und es ist auch absolut gut so, weil für mich ist das, also sind solche Leute auch die Zukunft der Jagd, der Jägerschaft, die da einfach mit einem ganz, ganz großen Interesse und Wissensdurst kommen. Aber die anderen, da ist dann vielleicht eher ausgelegt auf Bestehen und nicht auf Befähigen. Innerhalb der Jägerschaft unterscheidet man ja auch immer zwischen Jagdscheininhaber und Jäger und ist manchmal ein bisschen schwierig, weil manchen Leuten da auch sowas abgesprochen wird, die vielleicht mega was auf dem Kasten haben, aber also da ist trotzdem was dran. Also ich glaube, jeder, der die Prüfung bestanden hat, der hat schon mal bewiesen, dass er ordentlich was weiß über die Jagd und über das Jagdwesen. Aber diese Befähigung, die kommt, glaube ich, erst Stück für Stück, nachdem er die Prüfung abgelegt hat. Und das von Schleswig-Holstein bis nach Barbier runter.
Also ich denke mal, dass wenn jemand einen Jagdschein gemacht hat und bestanden hat, hat er definitiv mal Durchhaltevermögen bewiesen. Das kann ich ja einfach keiner vorstellen, der das noch nie gemacht hat. Das ist so.
Nee, das stimmt. Jetzt hast du ja gerade gesagt, von knapp 40% Durchfallquote bei euch. Jetzt ist ja die Prüfung, ist ja das eine Schwierige, die erste Hürde, die man sozusagen ins Jägerleben auf sich nimmt. Und die zweite Hürde, die kommt ja eigentlich erst danach. Weil die meisten scheitern ja nicht wirklich an der Prüfung, sondern dann an den entsprechenden fehlenden Jagdgelegenheiten oder fehlenden Lehrprinzessinnen und Lehrprinzen oder aber vielleicht auch an der Tatsache, dass sie selber gar nicht dieses Bedürfnis oder weil sie selber das Gefühl haben, dass sie jetzt bereit sind für die Jagd. Wo siehst du eigentlich so die Verantwortung hier? Ist das eher abhängig davon, wie wir uns als Lehrprinzen und Lehrprinzessinnen zur Verfügung stellen sollten oder wird das eher den Jungjägerinnen und Jungjägern zugesprochen?
Beides. Also es gibt eine Hohl- und eine Bringschuld. Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, wenn ich einen Jagdschein gemacht habe und ich möchte aktiv auf die Jagd gehen, dann muss ich dafür auch was tun. Das heißt, ich muss mich in eine Gemeinschaft, in der ich vielleicht vorher bisher nicht so drin war, einbringen. Und es ist genau das Gleiche, wenn ich in einen Sportverein oder in einen Musikverein gehe. Also dann bin ich halt erstmal der Neue. Muss ich mich öffnen, dann muss ich zeigen, wer ich bin, für was ich stehe, muss mich einbringen und dann werde ich Stück für Stück Teil der Gemeinschaft. Und so funktioniert es. Deshalb habe ich es zumindest bei der Jägerschaft auch erlebt. Und ich bin aber auch mal auf die Schnauze gefallen, in Anführungszeichen. Als junger Kerl irgendwie bei mir im Heimatort, habe ich auch gedacht, ja gut, jetzt das wird dann was und dann kann ich da direkt in das Revier und super. Ja, und dann hat es ganz toll angefangen. Dann bin ich dann mit dem Altpächter, der Mitte 80 war, durch den Wald mittags gelaufen, damit man sich kennenlernt. Ich war schon ganz arg aufgeregt und zum Schluss hat er gesagt, also das ist ja alles wunderbar, aber eigentlich sind wir gerade voll.
Super.
So heißen, sie haben keinen Platz im Revier. Dann habe ich gedacht, also ihr seid alle zwischen 70 und 85. Ich bin jetzt noch nicht mal 20. Ich würde auch mitarbeiten und so weiter. Und hat überhaupt nicht funktioniert. Und bei dem anderen Revier, wo ich davor auch schon so mit aktiv war, da muss ich ein bisschen fahren, da war das super. Da bin ich reingekommen und am Anfang zwar auch eher alte Schule, sage ich mal, jetzt setz dich mal dahin, bringst drei Jungfüchse und dann reden wir mal über so einen schwachen Spießer, maximal Lausch hoch und so weiter. Aber es hat eben dazu geführt, dass ich da sehr, sehr, sehr bedacht irgendwie in das Thema reingekommen bin. Mir lieber zweimal überlegt habe, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Steht das Stück breit? Kann ich da jetzt wirklich das Tier erlegen und so weiter? Also ich war da sehr, aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber also ich bin da gut Stück für Stück reingewachsen, man hat mich da in die Hand genommen. Und dann geht es halt darum, dass man auch mal zum Stammtisch geht, dass, wenn man Jagdhorn spielen möchte und oder kann, dass man sich dann einbringt. Wenn man bei der Kreisjägervereinigung ist, dass man beim Hegering Sommerfest hilft und so weiter. Also das sind alles solche Dinge, wo man dann eben merkt, okay, demjenigen oder derjenigen, der ist es ernst. Die wollen wirklich da irgendwie rein. Und jetzt kommt aber das große Aber. Und das sind wir als bestehende Jägerschaft, nenne ich es mal so ganz pauschal. Also wir müssen doch offen sein für diejenigen, die da ein unglaublich großes Interesse dran haben und die dafür sorgen, dass es auch in Zukunft noch die Jagd gibt.
Hm.
Also wir sind doch eine der wenigen Interessensgemeinschaften in Deutschland, die Mitgliederzuwachs haben, die auch Teilnehmerzuwachs generell, also nicht nur jetzt in der organisierten Jägerschaft, sondern generell, die Jagd wird attraktiver, sie wird jünger, sie wird weiblicher, wir werden immer mehr. Hm. Darüber dürfen wir uns freuen, aber dann müssen wir doch auch offen dafür sein, die Leute annehmen und die, die sag mal, viel Geld und auch viel Zeit investiert haben in das Thema Jagd, denen mal zeigen, für welches Bild der Jagd wir stehen. Weil wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir es nachher nicht hinstellen und sagen, oh Gottes Willen, ne? Jetzt wollen die, also wie die jagen, oh, das ist ja, oh. Also das müssen wir doch vermitteln. Und deswegen braucht es definitiv auch eine Offenheit und eine Bereitschaft in der Jägerschaft, solche Leute aufzunehmen und an die Hand zu nehmen. Und jetzt spanne ich noch kurz den Bogen zu den Verbänden, weil du nach der Verantwortung gefragt hast.
Ja.
Aus meiner Sicht ist es auch eine Verantwortung der Kreisjägervereinigungen und der Landesverbände, eigentlich bis hin zum Deutschen Jagdverband, dass wir auch Plattformen schaffen, Angebote schaffen, Formate schaffen, wo solche neuen Leute sich integrieren können. Also wir haben bei uns im Land und andere Landesverbände haben das auch, das Wochenende der jungen Jagd, wildes Wochenende. Irgendwie 2-3 Tage zusammen, die Leute zelten oder kommen im Camper. Abends sitzt man gemütlich zusammen und tagsüber gibt es verschiedene Seminare, Workshops, man ist auf dem Skistand, man macht zusammen Wurst, dann grillt man und so. Da entstehen auf einmal Kontakte, da gibt es eine Jagdeinladung, da macht man mal einen Sammelansitz und so kommen die Stück für Stück rein und können sich ein Netzwerk aufbauen. Und da sehe ich schon die Verantwortung auch bei den Verbänden, dass wir sowas anbieten.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ich fand das damals so schade, als ich nach Köln gezogen bin. Das hat echt lange gedauert, bis ich festgestellt habe, dass es da die jungen Jäger gibt. Also es war so, weil das halt auch gar nicht irgendwie publik gemacht wird. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass das doch ein sehr in sich geschlossener Kreis bleiben sollte. Also mich hat das persönlich, ich meine, ich bin 2008 nach Köln gezogen und ich glaube, dann 2018, 19 war ich erst das erste Mal bei den jungen Jägern Köln. Das hat mich persönlich auch ein bisschen irritiert, weil gerade wenn man woanders hinzieht oder wenn man halt gerade keine Jagdgelegenheit hat, dann sollte man sich so Möglichkeiten ja auch öffnen wollen und können. Und da hast du, finde ich, hast du total recht, dass man halt auch gerade die Landesjagdverbände, die Kreisjagdverbände, die Kreisjägerschaften, dass man die halt auch in die Verantwortung bringt und nicht nur eine publige, sorry, Website hochzieht, sondern dann halt vielleicht auch ein bisschen aktiver Werbung dafür macht, was ja mittlerweile auch passiert. Damals war es halt echt mau, muss ich also ganz ehrlich sagen.
Ich wollte es aber auch gerade sagen, zum Glück passiert es ja inzwischen.
Ja.
Also wenn ich da an unsere Zeit denke, wir haben ja aus lauter Verzweiflung damals selber die Jungen Jäger Hessen gegründet. Ja.
Deswegen.
Es einfach nichts gab. Fertig.
Ja, deswegen.
Und ich meine, Vicky, du kennst die ganzen Pappnasen, die damals dabei waren inzwischen. Ja, dank mir. Also, und auch zu denen bis heute Kontakt. Also das finde ich wirklich gut, muss man schon sagen.
Und ich finde auch gut, wie du gesagt hast, für die jungen Jägerinnen und Jäger, es ist, als ob ich in Musikverein komme. Ich habe die Befähigung, etwas zu tun, was mir Spaß macht, hoffentlich, und wofür ich eine Leidenschaft entwickelt habe. Und dann bin ich nicht nur in der Hohlschuld, sondern auch in der Bringschuld. Und ich finde, gerade wenn man den Jagdschein bestanden hat, kann man eben nicht, wir haben alle den Jagdschein bestanden, wie wir hier sitzen. Und dementsprechend kannst du halt nicht immer direkt mit der dicken Schöpfkelle kommen, sondern du musst auch mal ein bisschen gucken, was kann ich überhaupt dazu beitragen. Und das, finde ich, ist auch so was so nicht mehr so ganz so oft publiziert wird, dass wir halt selber, sondern es ist ja alles endlich. Wir haben ja eine gewisse Endlichkeit bei uns. Ne? Es gibt eben nicht mehr Jagdreviere, nur weil es mehr Jäger gibt. Die Fläche ist nun mal begrenzt. Und dementsprechend, finde ich, sollte man auch immer so ein bisschen achten. Und du hast auch selber gesagt, man muss auch bereit sein, halt auch mal ein paar Kilometer zu fahren. Es ist nicht immer alles vor Ort. Und manchmal tut's weh und man muss halt auch mal, man hat viel Geld dafür aufgebracht, einen Jagdschein zu machen, dann muss man halt auch mal ein bisschen Geld für den Tank in der Hand nehmen. Finde ich persönlich. Wenn ich etwas will, dann sorge ich dafür, dass die Wege dafür bereitstehen.
Also da hätte ich jetzt noch ein anderes gutes Beispiel. Es gibt auch die anderen Extreme. Also ich habe eine Jungjägerin im Revier. Die hat nach einem Jahr Jungjägertum festgestellt, das ist einfach sowas von ihrer Welt. Die ist umgezogen, die ist ins Revier gezogen. Also insofern, das ist natürlich das andere Extrem.
Viele Wege führen nach Rom. Viele Wege führen nach Rom, auf jeden Fall.
Und deshalb lohnt es sich auch, dass man früh den Jagdschein macht, weil wenn man jung ist, dann ist man nicht so arg vielleicht verwurzelt und gebunden auch.
Genau.
Also.
Genau. Wo wir jetzt bei den Jungjägern sind, was sagst du denn generell zur Jungjägerzeit? Ist die noch zeitgemäß? Ist die sinnvoll? Und wird sie denn heutzutage richtig genutzt von allen Seiten?
Ich glaube, für beides gibt es Beispiele. Schon wieder eine diplomatische Antwort. Also wir sehen das ja, dass an diese ersten drei Jagdjahre ja auch jagdrechtlich Dinge gekoppelt sind, zum Beispiel die Pachtfähigkeit oder die Fähigkeit, eine eigene Jagdschule aufzumachen. Und das halte ich absolut für richtig. Also wenn ich mir denke, was für eine Verantwortung einhergeht, wenn ich ein Revier pachte.
Ja, absolut.
Wohl wahr.
Das heißt jetzt Niederwild oder Hochwild, beides hat eine Wahnsinnsverantwortung auf eine ganz eigene Art und Weise. Das ist absolut richtig so aus meiner Sicht, weil nach 3 Jahren aktiver Jagdausübung, glaube ich, kann man in der Lage sein, wenn man sich da richtig reinhängt und das Ding ist, wofür man brennt, ja. Aber die Trennung halte ich absolut für richtig. Ich habe es vorher schon mal aber so anklingen lassen. Diese 3 Jahre sind ja aber eigentlich Jahre, um da in das Thema noch stärker, noch tiefer reinwachsen zu können. Und dafür brauchen die Leute auch eine Chance. Und Carsten, du hast selber vorher gesagt, da müssen wir die Jungjäger aber auch machen lassen. Ja. Also das sind keine Prügelknaben und Knabinnen, die dann in den Revieren irgendwie buckeln sollen und hier bitte alles machen, aber ja nicht aktiv auf Jagd gehen. Also darum geht es ja auch nicht. Also das sind genauso Jägerinnen und Jäger, die sind eben noch ganz frisch in dem Thema, aber die brauchen auch eine Chance, dass sie sich beweisen können und dass sie da praktische Erfahrungen sammeln können.
Glaubst du eigentlich, dass wir haben ja nur einmal eine Prüfung und ich fand die Diskussion letztens bei Social Media gar nicht mal so doof. Und normalerweise ist es ja so, wenn du bis auf den Rückjagdnachweis, haben wir ja keine zwischenzeitliche Nachprüfung. Wäre es aus deiner Sicht wirklich notwendig, dass wir uns vielleicht dass wir so eine Art Zwischenprüfung mal machen? Also so wie man halt seine Augen regelmäßig testet oder testen sollte, wenn man einen Führerschein hat oder nicht nur, wenn man eine neue Brille braucht, dass wir so eine Art Zwischenprüfung machen sollten, um einfach auch mal festzustellen, ob das überhaupt noch rechtens ist, weil wir haben zwar diesen Sozialstatus, der wird ja geprüft, wenn du jedes Mal deinen Jagdschein neu beantragst, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, wir haben einmal abgelegt. Und bei Carsten und mir ist es jetzt über 20 Jahre her. Mhm. Gut, wir haben die Möglichkeit, uns weiterzubilden, aber das kann ich halt auch nicht von jedem in meinem Dunstkreis jetzt behaupten, dass die das auch machen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Also ich glaube, das Relevante wird regelmäßig abgeprüft und das ist die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit, spätestens alle 3 Jahre, wenn ich einen Jagdschein löse. Mhm. Dann haben wir jetzt den Schießübungsnachweis für die Bewegungsjagden. Also auch da habe ich einen Anreiz oder eine Motivation zur Übung. Wenn ich das nicht mache, kann ich da nicht teilnehmen. Also da haben wir auch schon sowas. Und ich glaube, ansonsten tun wir gut dran, wenn wir von den Jagdschulen und auch von den Landesverbänden aus so ein attraktives Fort- und Weiterbildungsprogramm anbieten, dass es einfach so zum guten Ton gehört, dass man einfach Lust auf Aus- und Fortbildung hat. Und wir sehen es in den Zahlen. Also der Bedarf ist wahnsinnig da, aber wir müssen es halt auch anbieten. Also wenn ich den Kurs nicht oder irgendwie nur völlig unattraktiv anbiete und schlecht bewerb, brauche ich mich nicht wundern, dass die Leute nicht dran teilnehmen. Aber wir sehen es jetzt bei den Formaten, die wir so auch in den letzten Jahren umgestellt haben bei uns an der Landesjagdschule, mit einem hohen Praxisanteil, wo man ins Lehrrevier rausgeht, da rennen die uns die Bude ein, da packt man von Jahr zu Jahr gerade irgendwie noch einen Kurs mehr drauf, dass es irgendwie vorangeht. Also der Bedarf in der Jägerschaft ist da und der hat auch nichts mit dem Alter zu tun.
Nee.
Wir haben vor einigen Jahren den Wildtierschützerlehrgang eingeführt. Das ist ja bei uns in Baden-Württemberg so Nachfolge vom Jagdaufseher. Und in den ersten Kursen damals, da saßen vom Jungjäger, der gerade mit 18 frischen Jagdschein gelöst hat, bis hin zu seinem Vater und seinem Opa alle nebeneinander. Und alle haben sich fortgebildet. Und das war für mich irgendwie so ein starkes Zeichen. Also das hat nichts mit Alter zu tun, sondern wenn das Programm passt, dann haben die Leute Lust drauf und dann machen sie es auch.
Weißt du, was ich cool fände, wenn wir sowas hätten wie bei den Approbationen? Die Ärzte müssen ja regelmäßig CME-Punkte sammeln, wenn eine Weiterbildung machen. Und ich meine, man muss vielleicht keine Prüfung machen, aber wenn wir nicht nur den Rückjagdnachweis hätten, sondern dass wir vielleicht im Jahr nachweisen, dass wir wenigstens eine Weiterbildung gemacht haben. Das muss ja jetzt nicht, das kann ja auch Wursten sein oder so oder keine Ahnung, beim Metzger eine Ausbildung. Ne? Also es ist ja, wir haben ja ein breites Spektrum an Informationen, die wir sammeln können, aber das fände ich zum Beispiel als Idee gar nicht so doof. Nur mal.
Ja, vor allem kommen
nicht,
ja
dass ich jetzt gesteinigt werde, aber das wäre jetzt
ja,
so.
Aber vor allem kommen ja permanent neue Themen dazu. Guck die ASP-Thematik an, ja.
Ja.
Also ich meine, da gibt es ja lauter Dinge, wo man sich fortbilden kann und sollte.
Ja,
es gibt
nichts, was ich in den 25 Jahren nicht, wo ich nicht sagen würde, das haben wir seit 25 Jahren machen wir das so und deswegen bleibt das jetzt so. Das Untergang der Waldgerechtigkeit.
Du nicht.
Ich nicht.
Mal generell in die Zukunft geblickt. Glaubst du denn, dass sich die Jagdausbildung in den nächsten 10 Jahren grundlegend verändern wird? Und wenn ja, wie? Oder vielleicht sogar muss?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass sie sich verändern muss, weil wenn sich was nicht verändert und weiterentwickelt, dann ist irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, wir müssen auch in der Ausbildung schauen, dass wir da ein Stück weit digitaler werden, weil es einfach mehr Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, weil das Klientel, also die angehenden Jungjäger und Jungjägerinnen, das einfach gewohnt sind aus ihrem Alltag. Wir rennen heute alle irgendwie mit unserem Smartphone rum und haben es ständig in der Hand. Man hat die 10. Lern-App drauf und lernt irgendwie eine Fremdsprache und was weiß ich nicht alles. Also da merken wir das ja schon. Es gibt ja schon jede Menge Angebote, wo ich jetzt auch für einen Vorbereitungskurs irgendwelche Lern-Apps drauf habe. Und also das muss ich generell in der Ausbildung auch niederschlagen. Da haben wir natürlich die Schwierigkeit auf Landesebene, dass es auch vergleichbar ist. Wir haben vor einigen Jahren Leitlinien zur Jägerausbildung und Prüfung rausgebracht, so einen Ausbildungsplan, wo man das eben als Ziel hatte, dass man das landeseinheitlich vergleichen kann, dass man Qualitätsstandard auch sichert. Das ist eine Herausforderung, aber auch da muss ich eben das Digitalere niederschlagen. Und dann, du hast es auch gerade schon angesprochen, es gibt jetzt Themen, über die hat man, als ich einen Jagdschein oder als ihr einen Jagdschein gemacht habt, noch überhaupt nicht drüber gesprochen.
Mhm.
Und auch das muss ich eben Stück für Stück dann wiederfinden. Und wenn ich gerade anschaue, in welchem Tempo die Durchführungsverordnungen zu den Jagdgesetzen sich verändern oder die Jagdgesetze selber, also auch da gibt es ständig irgendwie Anpassungsbedarf.
Glaubst du denn, dass wir es irgendwann haben, dass wir in Deutschland quer durch alle Bundesländer eine einheitliche Jagdprüfung und Ausbildung haben?
Ich sag mal so, also wir haben da einen Vorschlag. Nein, also muss ja aufpassen, dass ich nicht überheblich klinge. Also hier läuft mit Sicherheit nicht alles gut, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg mit einem Ausbildungsplan landesweit einheitlich, mit klaren Leitlinien, mit Prüferfortbildungen, mit Ausbilderschulungen, auch mit einer engen Rückkopplung mit dem zuständigen Ministerium, dass man das Thema Stück für Stück weiterentwickelt. Wir werden jetzt nächstes Jahr aller Voraussicht nach beim Thema Jägerprüfungsordnung wieder vorankommen, dass man da auch neue Ausbildungsinhalte sich widerspiegeln. Gerade das, was du angesprochen hast, man hat jetzt eben die letzten Monate so oder letzten 1-2 Jahre so einen Punkt gehabt, wo man gesagt hat, naja, es sind jetzt so viele neue Themen, jetzt müssen wir mal schauen, passt denn dieser Ausbildungsplan noch zu dem, was wir eigentlich an Anforderungen haben. Und da wird es jetzt wieder Veränderungen geben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass man das macht.
Wenn du, mein lieber René, einem Jagdscheinanwärter oder einer Jagdscheinanwärterin heute einen Rat geben müsstest, worauf sollte er oder sie bei der Wahl der Ausbildung besonders achten?
Auf einen hohen Praxisanteil und auf Ausbilderinnen und Ausbilder, die das Bild der Jagd verkörpern, weshalb man das Ganze machen möchte. Also man muss sich da drin wiederfinden.
Das weiß der ja vorher gar nicht. Gucken sich die Leute vorher alle wirklich die Jagdschulen an? Also ja, bei den Jagdschulen kann man es ja meistens machen, aber in der Kreisjägerschaft kannst du das ja nicht immer aussuchen.
Ja, aber da habe ich ja auch einen Erstkontakt.
Also einen Infoabend gibt es ja meistens wenigstens.
Ja, ne? Gibt's
genau. Das? Und wenn ich da hingehe und denke, oh, hoppla, also da rennen jetzt nur irgendwie so Leute in Flecktarn rum und reden über Wildtiere, wie ich mir das nicht vorstelle, dann also hätte ich da nicht einen Jagdschein gemacht, glaube ich. Und also ich hatte das Glück natürlich, dadurch, dass mein Cousin den Schein schon gemacht hatte bei der Kreisjägervereinigung und ich da immer so ein bisschen mitgelaufen bin, habe ich die alle schon gekannt und wusste, worauf ich mich da einlasse und habe gedacht, ja Mensch, das ist also tolle Gemeinschaft, die sind immer alle sympathisch, das passt, da möchte ich auch hin.
Also gesetzt den Fall, ich habe selber ein gewisses Feuer in mir, sollte man sich auch die Leute so aussuchen, die dem entsprechen, so wie man das selber so gerne hätte. Damit gehe ich konform.
Dann kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage. Ganz persönlich, was wünschst du dir denn von der nächsten Generation Jägerinnen und Jäger?
Ich wünsche mir von der nächsten Generation Jägerinnen und Jäger, dass sie wissensbasiert auf die Jagd gehen, dass sie den Respekt vor den Wildtieren und ihren Lebensräumen haben und nicht verlieren und dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die wir haben. Und dass sie, ja, oh Gott, jetzt kommen viele Wünsche, aber das also ist halt so, ne? Ja, dass man Jagd eigentlich als Handwerk begreift und vorher schon der Begriff Waldgerechtigkeit gefallen dem ja immer so ein bisschen was verstaubt es irgendwie anhängt oder oh, ist es jetzt noch zeitgemäß. Und eine weitgerechte, brauchtumsgerechte Jagd steht für mich überhaupt nicht im Widerspruch zu einem wissensbasierten Weg. Im Gegenteil, also es bedingt den sogar. Weil wenn ich neue wildbiologische Erkenntnisse oder was auch immer nicht in die Tat umsetze, dann ist es für mich schlichtweg nicht weitgerecht. Und dass man da so ein Wissensdurst sich behält oder eine Lust am Lernen, auch wenn man irgendwie der 80-jährige Altjäger ist, das hat was mit Weitgerechtigkeit zu tun und das wünsche ich mir auch für die Zukunft.
Ich würde sagen, da sind wir uns einig, oder Vicky?
Ja, dass das in Fleisch und Blut übergeht, sozusagen. Das ist so richtig so mit Leidenschaft. Ich finde, wenn man bereit ist, einen Jagdschein zu machen, darf man auch dafür bereit sein, dass man sich nicht nur aufopfert, sondern dass man an dem Ganzen so viel Gefallen, na, sag schnell.
Findet.
Findet, danke. Gefallen findet. Dass man dieses Feuer der Leidenschaft da ruhig brennen lässt, oder? Ich finde das super. Das darf man ruhig auch zeigen. Ich finde, dass wir dürfen uns da auch gar nicht verstecken. Ich finde das völlig legitim und nicht nur zur Weihnachtszeit, wenn alle irgendwie Wildbraten von einem wollen. Wie viele Bestellungen schon bei euch eingegangen sind, ich weiß es nicht, bei mir sind es einige. Aber es ist dann.
Naja, die letzten müssen diese Woche noch raus.
Deshalb, mein lieber René, ich finde, es war total toll, mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Wirklich, wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken, heute aber ganz besonders. Und ich finde, das Thema jagdliche Ausbildung ist halt auch immer ein bisschen kritisch und ich finde es sehr gut, dass du auch sehr oft sehr diplomatisch versuchst, das zu bleiben. Ich denke, jeder von uns hat so ein gewisses Bild im Kopf, was gut oder was schlecht ist. Ich finde, die Einstellung zu sagen, man muss es selber wollen, aus welchen Gründen auch immer, und man muss wollen und bereit sein, auch für ein lebenslanges Lernen danach, kann das was Gutes werden.
Also ich denke, wir haben heute bei dem Thema auch mal wieder gemerkt, wie schon so oft, es gibt nicht nur einen Weg und es gibt auch nicht nur einen richtigen Weg. Das ist der Punkt. Ich glaube, wie so oft müssen wir vielleicht Leute mit anderen Meinungen zu gewissen Themen auch einfach mal machen lassen. Wichtig ist aber, dass gerade dein Schlussplädoyer quasi, und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Das steht fest.
Total. Vielen, vielen Dank, René, dass du heute unser Gast warst. Es war wunderschön.
Sehr gerne, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön. Und natürlich auch ein herzliches Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Weidmannsheil.
Tschüss.